Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Es geht um ein äußerst wichtiges Thema, nämlich um die Wichtigkeit, die Bedeutung der Heiligen Schrift. Wir haben Gott ja nur als Heiland und dadurch, dass er Heiland ist, kennengelernt als unseren Gott. Und unser Heiland Gott hat es so eingerichtet, dass er sich vollkommen, klar und unmissverständlich durch sein Wort geoffenbart hat. Und darum ist das ein Gegenstand, über den wir immer wieder nachdenken müssen, weil diese Tatsache, dass Gott sich durch sein Wort vollkommen, vollständig, ausschließlich im Sinn von seine Heilsgedanken offenbart, diese Tatsache, diese Wahrheit ist schon immer angegriffen worden, wird bis heute angegriffen. Und darum müssen wir hier Klarheit haben, um fest zu stehen. Es soll heute Abend also um das erste der fünf reformatorischen Soli gehen, also die Alleinausdrücke. Heute Abend also sola scriptura, allein die Schrift, oder die Lateinkundigen wissen, das kann auch ein Ablativ sein, allein durch die Schrift. Dann morgen Fortsetzung, solus Christus, Christus allein. Dann werden wir ein Referat hören über sola fide, allein durch Glauben. Dann wird es ein Referat geben zum Thema sola gratia, allein durch Gnade. Und dann fünftens, all das zusammengenommen führt eben zum fünften soli deo gloria, Gott allein, die Ehre. Diese fünf Schlagworte, die sind tatsächlich der Bibel entnommen. Es sind nicht aufgrund von theologischer Reflexion entstandene Thesen, sondern sie sind der Bibel entnommen und fassen zusammen, was das ganze Evangelium, die ganze Heilsoffenbarung Gottes charakterisiert. Und diese fünf Wahrheiten, die hängen alle untrennbar miteinander zusammen. Man kann keine dieser fünf Wahrheiten antasten, ohne dass die anderen vier davon betroffen werden. Glauben wir nicht an allein durch die Schrift, geben wir das preis, dann gibt es auch kein allein Christus, dann gibt es auch kein allein durch Glauben, dann gibt es auch kein allein durch die Gnade und dann gibt es auch kein Gott allein die Ehre. Und darum müssen wir sehen, dass wir die Wahrheit Gottes, so wie er sie uns geoffenbart hat, dass wir sie immer sehen als ein ganzes Miteinander verbundenes. Man kann nie, auch an nur einer Stelle, an Gottes Offenbarung irgendwie kratzen und es bliebe der Rest davon nicht betroffen. Das geht nicht, denn alles hängt miteinander zusammen. Allein die Schrift also. Ich habe eben gesagt, dass diese fünf Soli der reformatorischen Verkündigung unauflösbar miteinander verbunden sind. Und deshalb gilt, wenn wir glauben, dass man durch Christus allein gerettet wird, dann müssen wir auch sagen, dass wir durch die Schrift allein zur sicheren Erkenntnis des Heiles kommen. Durch die Schrift allein. Und dazu jetzt eine erste Folie. Wir sehen hier Martin Luther 1521 in Worms vor Kaiser und Reich, wo er Zeit hatte, eine ganze Nacht sich zu überlegen, ob er seine Schriften, die inzwischen schon große Verbreitung gefunden hatten, widerrufen wolle oder nicht. Und er hat dann Folgendes gesagt: Weil denn Eure Majestät eine schlichte Antwort von mir heischen, so will ich eine solche ohne alle Hörner und Zähne geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überwunden werde, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann ich und will ich nicht widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Allein die Schrift. Und seither ist das unaufgehbarer Bestandteil aller reformatorischen Verkündigung. Es war auch unaufgebbarer Bestandteil der apostolischen Verkündigung. Allein durch die Schrift. Und nur durch die Schrift kann gelehrt oder widerlegt werden, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gottes Absichten sind. So wie die Errettung allein durch Christus ist, kennen wir Christus und sein Heil nicht anders als durch die Schrift. Denn es gibt keinen anderen Christus als den Christus der Heiligen Schrift. Darum dürfen wir Christus, das lebendige Wort, nie von Christus, dem geschriebenen Wort, trennen. Wir müssen die beiden, Christus das lebendige Wort und Christus das geschriebene Wort, zwar unterscheiden, aber wir dürfen sie nicht voneinander scheiden. Wenn wir an die Allgenugsamkeit Christi glauben, glauben wir notwendigerweise auch an die Allgenugsamkeit der Schrift. Beispielhaft für diese Auffassung der Reformatoren ist folgendes Zitat von Heinrich Bullinger. Heinrich Bullinger, der Nachfolger von Zwingli in Zürich, der nachdem Zwingli in der zweiten Schlacht, Kappeler Schlacht, gefallen war, die Reformation fortführte und befestigte und vor allem lehrmäßig fundamentierte, und er verfasste das 400 Jahre lang verbindliche zweite helvetische Bekenntnis. Es wurde erst anfangs des 20. Jahrhunderts für unverbindlich erklärt im Zuge der Bibelkritik. Und dieser Heinrich Bullinger sagt also zur Heiligen Schrift Folgendes. In der Heiligen Schrift besitzt die ganze Kirche Christi eine vollständige Darstellung dessen, was immer zur rechten Belehrung über den seligmachenden Glauben und ein Gott wohlgefälliges Leben gehört. Deshalb wird von Gott deutlich verboten, etwas dazu oder davon zu tun. 5. Mose 4, Vers 2. Wir sind darum der Ansicht, dass man aus diesen Schriften die wahre Weisheit und Frömmigkeit, die Verbesserung und Leitung der Kirchen, die Unterweisung in allen Pflichten der Frömmigkeit und endlich den Beweis der Lehren und den Gegenbeweis oder die Widerlegung aller Irrtümer, aber auch alle Ermahnungen gewinnen müsse, nach jenem Apostelwort, jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch Nütze zur Lehre, zur Überführung und so weiter. 2. Timotheus 3, 16. Wenn also heute dieses Wort Gottes verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde. Dass man aber auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfe. Nun, das haben die Reformatoren aus der Bibel gelernt. Ihnen ist aufgefallen, wie die Apostel ihre Lehre darlegten und die Wahrheit begründeten. Und sie haben immer argumentiert mit «Es steht geschrieben». Und so kann man ja nur verbindlich argumentieren, wenn die Schrift ausreichend und in allen Glaubens- und Lehrfragen allein verbindlich ist. Diese Art der Beweisführung ist ja nur dann schlüssig, wenn es außerhalb der Schrift keine andere Autorität gibt, auf die man sich berufen könnte. Und so beinhaltet dieser dutzendfach verwendete Verweis, wie geschrieben steht, beinhaltet in sich bereits die Überzeugung, ja, das Zeugnis der Vollständigkeit und Ausschließlichkeit der Heiligen Schrift. Es gibt keine anderen Quellen der unfehlbaren Offenbarung Gottes. Nun, Gott hat seine Heilsgedanken eben durch Schrift allen Menschen geben wollen. Und dazu hat er einzelne, auserwählte Werkzeuge verwendet. Und denen hat er seine Heilsgedanken geoffenbart. Einem Mose, später den Propheten oder einem David, dann den Aposteln. Und was sie niederschrieben, das ist für alle Menschen verbindliche Offenbarung. Gott offenbart sich nicht jedem Menschen privat. Und so gewinnt keiner von uns Offenbarungen von Gott, aber wir empfangen durch das geschriebene Wort Gottes Erleuchtung über Gott, aber nicht Offenbarung. Ein ganz großer Unterschied. Das ist also die Methode, die Gott gewählt hat, um seine Heilsgedanken zu offenbaren und allen Menschen zugänglich zu machen und verkündigen zu lassen. Ich nenne jetzt drei Thesen zum Wesen der Bibel. Erstens, Gott ist der Urheber der Bibel. Und daraus ergibt sich das Nächste. Es war Gott, der den Schreibern der biblischen Bücher das Geschriebene eingab. Und daraus ergibt sich zwingenderweise, drittens, die Heilige Schrift ist darum Gottes Wort. Sie ist Gottes Offenbarung. Sie ist wie Gott selbst heilig, fehlerlos, absolut vertrauenswürdig. Darum besitzt sie göttliche Autorität. Nun, ich werde im Folgenden mich zu 6 Punkten äußern. Erstens werden wir festhalten, dass wir Gott nur erkennen können, weil er sich und wenn er sich offenbart. Zweitens werden wir sehen, Gott hat sich durch das geschriebene Wort geoffenbart. Drittens, wir brauchen eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Viertens, wir brauchen die subjektive Erleuchtung durch den Geist Gottes. Dann wollen wir uns fünftens 6 Eigenschaften der Heiligen Schrift ansehen. Und dann sechstens, abschließend, die Tragweite unseres Problems bedenken. Erstens, wir können Gott nur erkennen, weil er sich offenbart. Offenbart Gott sich nicht, bleibt er unerkennbar. Nun ist es so, dass Gott sich offenbart durch die Schöpfung und darum kann man anhand der Schöpfung Gott erkennen. Nicht alles über Gott wissen, aber seine Gottheit kann man daran erkennen, seine Ewigkeit und seine Macht. Das sagt Paulus im Römerbrief. Diese drei Dinge. Aber wollen wir unfehlbare und gesicherte Erkenntnis Gottes bekommen über Gottes Absichten, über Gottes Willen, dann brauchen wir eine irrtumslose und unfehlbare Offenbarung. Und die besitzen wir in der Heiligen Schrift. Nun, wenn wir auf Offenbarung angewiesen sind, um Gott zu erkennen, dann ergibt sich ganz zwingend logisch, wenn wir Gott unfehlbar erkennen müssen, dann müssen wir eine unfehlbare Offenbarungsquelle haben. Und wenn ich anfange, eine unfehlbare oder die unfehlbare Offenbarungsquelle anzuzweifeln, dann habe ich das Prinzip der Offenbarung selbst negiert. Dann habe ich damit gesagt, ich brauche keine Offenbarung. Ich kann selber Bescheid wissen. Mit meinem eigenen Verstand, mit meinen Sinnen, kann ich mich und die Welt erklären. Und darum ist es ganz widersprüchlich, einerseits zu sagen, die Bibel sei Gottes Offenbarung, aber sie enthalte Irrtümer. Es ist eine Unmöglichkeit, eine logische Unmöglichkeit. Wir können Gott nämlich nur erkennen, weil er sich offenbart. Und nun hat Gott sich eben durch das geschriebene Wort geoffenbart. Das habe ich folgendermaßen zusammengefasst. Die Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments, ist die einzige vollständige und vollkommene Offenbarung Gottes, die wir besitzen. Natürlich hat Gott sich auch auf andere Weise geoffenbart, in der Schöpfung, in der Geschichte, in der Vorsehung, im Gewissen eines jeden einzelnen Menschen. Diese Offenbarungen sind aber zu unbestimmt. Sie sind offen für zu viele Deutungen. Sie sind zu subjektiv. Darum hat Gott sich für alle Menschen verbindlich, klar, unmissverständlich offenbaren wollen. Der Herr selbst nennt sich das Alpha und das Omega, Offenbarung 1,8. Das sind zwei Buchstaben des griechischen Alphabets. Damit deutet er an, wie eng seine Offenbarung mit der Schrift verbunden ist. Er ist das ewige Wort, Johannes 1,1. Er heißt das Wort Gottes, Offenbarung 19,13. Das geschriebene Wort Gottes ist identisch mit Christus, dem ewigen und lebendigen Wort Gottes, deckungsgleich. Hieraus ergibt sich die Gewissheit von der Verbalinspiration der Bibel. Hieraus ergibt sich die Gewissheit von der Irrtumslosigkeit der Bibel. Und dazu jetzt ein Zitat von Johannes Calvin. Gott stellt allen Menschen, ohne Ausnahme, die Umrisse seines Wesens in der Schöpfung vor Augen. Aber es bedarf eines anderen und besseren Mittels, das uns zuverlässig zum Schöpfer der Welt weise. Die Schrift bringt unser sonst so verworrenes Wissen um Gott in die richtige Ordnung. Zerstreut das Dunkel und zeigt uns deutlich den wahren Gott. Das ist gewisslich ein einzigartiges Geschenk Gottes. Er braucht zur Unterweisung seiner Kirche nicht bloß stumme Lehrmeister, nämlich die Schöpfungswerke, sondern öffnet selbst seinen heiligen Mund. Das steht in der Institutio im ersten Buch im 6. Kapitel. Nun, wenn wir in der Dogmengeschichte zurückgehen, also die Geschichte, die beschreibt, was die christliche Kirche jeweils zu welchen Zeiten gelehrt und geglaubt hat, das nennt man Dogmengeschichte. Und für die Dogmengeschichte sind ja die ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche äußerst spannend und interessant, weil in den ersten Jahrhunderten fast alle, nicht ganz alle, wir werden sehen, welches nicht, fast alle grundlegenden, wirklich fundamentalen und unaufgebbaren Inhalte der Heilslehre umstritten, um sie gekämpft wurde, bis man zu einer klaren Auffassung kam, die man dann in Bekenntnisform festhielt. Also es gab die christologischen Streitigkeiten, nämlich über das Wesen Christi. Ist der Gott ähnlich oder Gott gleich? Oder dann gab es den Streit um das Verhältnis der beiden Naturen Christi. War er ein Gottmensch, also etwas anderes als Gott und auch etwas anderes als Mensch, ein Gottmensch? Oder war er vollkommen Mensch und vollkommen Gott? Gemischt oder zwei Naturen? Dann hat man auch darüber gestritten, über die Person des Heiligen Geistes, über die Dreieinigkeit. Man hat selbstverständlich auch darüber gestritten, über die Vermittlung von Gottes Heils, von Gottes Heil aus Gnade. Gott tut alles oder trägt der Mensch etwas dazu bei? Der pelagianische Streit, der dann von Augustin beantwortet und zwingend widerlegt wurde. Über all diese Dinge hat die frühe Kirche gestritten. Worüber sie nie gestritten hat, das ist eben das Auffällige, über das Wesen der Bibel. Denn das war allen klar. Die Bibel ist Gottes Wort, von Gott gegeben, inspiriert, unfehlbar, irrtumslos, vollständig, vollkommen. Das ist ein sehr starkes Argument dafür, dass die frühe Kirche auch durch das ganze Mittelalter hindurch, durch die Reformationszeit hindurch, immer daran geglaubt hat, die Bibel ist Gottes Wort. Und wie Gott selbst, vollkommen, irrtumslos, heilig, zuverlässig. Der Ursprung der Bibelkritik findet sich nicht in diesem oder jenem Theologen. Wir können also nicht sagen, dieser Theologe hat das in die Welt gesetzt, sondern der Ursprung der Bibelkritik findet sich in den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen des Humanismus und damit des Rationalismus. Wir können auch sagen, für später Aufklärung. Am griffigsten auf den Punkt gebracht, was Humanismus ist, das hat Pico della Mirandola. Ich habe hier ein Zitat auf dieser Folie. Pico della Mirandola aus seiner Oratio de hominis dignitate. Rede oder Diskurs über die Würde des Menschen. Und hier spricht der Schöpfer zum Menschen. Also man bedient sich frommer Sprache, aber man denkt schon ganz losgelöst von Gott. Und so konstruiert dieser Pico della Mirandola einen Dialog zwischen Gott und dem Menschen. Du, durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen. Denn in diese Hand habe ich dich gegeben. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest, gewissermaßen als freier und edler Bildner und Schöpfer deiner selbst. Also der Mensch die Mitte seiner von ihm gedachten und erkannten Welt. Etwas später, René Descartes, Cartesius, den fast jeder kennt, cogito ergo sum, man sagt das einfach so dahin, und bedenkt nicht, was er damit eigentlich aussagte. Er sagte damit aus, der Mensch definiert sich durch sein Denken. Ich bin, weil ich denke. Mein Denken macht mich zu dem, der ich bin. Meine Identität erklärt sich aus meinem Denken heraus. Und das ist natürlich 180 Grad gegen das, was die Bibel lehrt und was die Reformatoren glaubten. Denn die Bibel lehrt und die Reformatoren verkündigten und lehrten, der Mensch, ich bin Mensch, durch mein Verhältnis zu Gott und nicht durch mein Denken, das mich erklärt. Das macht den Menschen, sein Verhältnis zu Gott. Und so findet der Christ, und das haben die Reformatoren gefunden und dann gelehrt, so findet der Christ, er findet seine Identität in den Aussprüchen Gottes. Nun, der Mensch des Humanismus und der Renaissance und des Rationalismus war, natürlich immer eine Illusion, aber er war autonom. Das heißt, er war sich selbst Gesetz. Nomos. Sich selbst Gesetz. Der Christ ist heteronom. Das heißt, das Gesetz ist nicht in ihm, außerhalb von ihm. Eben im geschriebenen Wort Gottes. Und so waren Reformation und Humanismus und Reformation und Renaissance zwei Anschauungen, die einander diametral entgegenstanden. Das wird in den Schulbüchern unterschlagen heute. Man tut so, als sei die Reformation ein Kind der Renaissance. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ganz sicher nicht ein Kind der Renaissance und des Rationalismus. Nun, im Humanismus und im Rationalismus, dort finden sich schon alle Anlagen, die eben das europäische Denken bis heute bestimmen. Und die Bibelkritik ist ein Kind des Humanismus, des Rationalismus und der Aufklärung. Und so habe ich folgende drei Punkte auf dieser nächsten Folie zu den wirklichen Ursachen der Bibelkritik. Erstens Anthropozentrismus. Der Mensch steht im Mittelpunkt des Denkens. An ihm wird das Denken gemessen, in seinem Interesse geschieht alles Denken. Das denkende Subjekt verdrängt und ersetzt das zu denkende Objekt. Der Bibelleser, er will ja über Gott nachdenken. Und dadurch, dass er die Bibel liest und über das Wort Gottes nachsinnt und denkt, will er Gott erkennen. Das ist der Sinn des Denkens und Studierens der Bibel. Aber der Rationalismus, dort geht es nur um das denkende Subjekt. Ich denke, also bin ich. Dann zweitens, Rationalismus, die menschliche Vernunft ist wichtiger als alle Tradition. Die Vernunft muss auch die Tradition einer biblischen Offenbarung beurteilen. Das gehört ja auch zum Traditionsgut, also Tradition im allgemeinsten Sinn. Die Bibel ist ja auch ein Traditionsgut, allerdings ein vollkommenes Traditionsgut. Also die Vernunft muss die biblische Offenbarung beurteilen. Die Vernunft entscheidet, was gültig ist. Und daraus ergibt sich drittens autonome Ethik. Und so sagt Kant, und beachtet, wie er sich ausdrückt, dass die Bibel gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt und der Religion als Leitmotiv unterlegt zu werden verdiene. Man sagt dem in der Grammatik, der deutschen Grammatik, das ist ein Irrealis. Er wäre, das ist ein Irrealis. Es ist nicht so, aber wir tun so, als ob es so wäre. Es ist einfach nützlich, so etwas zu haben. Aber das befinden wir und auch inwieweit es nützlich ist. Und so will man durchaus noch Ethik und man weiß auch, dass das menschliche Zusammenleben Maßstäbe braucht, die für alle verbindlich sind. Nur war man nicht mehr willens, die Ethik und die Maßstäbe als von Gott gesetzt und geoffenbart hinzunehmen. Der Mensch muss selbst darüber befinden, was gut, was nützlich und was ihm recht und willkommen sei. Und damit wurde natürlich der Verstand unendlich überschätzt. Also wenn man meint, mit den Mitteln des Verstandes an die göttliche Offenbarung heranzureichen und sie beurteilen zu können, dann hat man den menschlichen Verstand grenzenlos überschätzt. 1. Korinther 2, Vers 11 sagt, denn wer weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Und darum kann die menschliche Vernunft das, was in Gott ist, nie erfassen, ergründen, finden, nie. Es muss ihm durch Gottes Geist mitgeteilt werden. Durch Gottes Wort und Geist. Und so ist dem auf sich gestellten menschlichen Verstand das, was Gott in seinem Wort sagt, Torheit. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Das ganze Evangelium ist ihm eine Torheit. Und so hat Luther nicht umsonst von der Hurenvernunft gesprochen. Das ist eben so echt Luther, die Hurenvernunft. Man hört es einmal, vergisst es nicht wieder. Und damit ist genau ausgesagt, was die Vernunft auf sich gestellt leistet. Sie entfremdet den Menschen Gott und bindet ihn an andere Mächte. Eben wie Hurerei. Bindet an die falsche Person. Der Hurenvernunft sind fast alle Grundlehren der Bibel und des Christentums anstößig. Ich nenne hier nur ein paar. Schöpfung in 6 Tagen. Nun, das ist nicht nur seit dem 19. Jahrhundert dem Verstand anstößig. Die Menschen heute denken, ja, im Altertum konnten die Menschen noch glauben an den Schöpfungsbericht. Das kann der heutige Mensch nicht mehr glauben. Dabei war es so, dass die alten Ägypter, die glaubten schon, dass die Materie ewig sei und dass alles aus der Materie geworden ist. Die alten Babylonier glaubten das auch, die Griechen auch. Und ihnen war das eine ganz törichte Meinung. Schöpfung in 6 Tagen. Oder die Wahrheit des Sündenfalls. Oder die Wahrheit der Menschwerdung Gottes und der Stellvertretung seines Lebens und dann Sterbens. Jungfrauengeburt. Leibliche Auferstehung. In Athen wurde Paulus ausgelacht, als er von Auferstehung redete. Die leibliche Himmelfahrt des Herrn, die leibliche Wiederkunft, die ewige Verdammnis, die Ausschließlichkeit der Erlösung in Christus oder, als ein letztes Beispiel, die biblische Wahrheit der Erwählung Gottes und trotzdem der Verantwortung des Menschen. Alles dem Verstand anstößig. Und so ist die Ratio der Verstand keine sichere Führerin in den Fragen der Gotteserkenntnis. Nun, diese Philosophie der Aufklärung, die hatte Wirkung gehabt. Der bedeutendste wissenschaftliche Vertreter der theologischen Aufklärung, also ein Zeitgenosse von Kant, Johann Salomo Semmler, er griff die Identifizierung von heiliger Schrift und göttlicher Offenbarung an. Und zwar mit den Mitteln der historischen Kritik und der sittlichen Brauchbarkeit. Die wissenschaftliche Kritik wird so zur Richterin über Gottes Wort. Die Bibel in ihrem Ganzen ist nicht mehr der von Gott gegebene Kanon, sondern man muss im Kanon einen wahren Kanon suchen. Diese Trennung zwischen göttlicher Offenbarung einerseits und der Heiligen Schrift andererseits bleibt ein tragendes Merkmal des liberalen protestantischen Bibelverständnisses bis in unsere Tage. Auch bei Emil Brunner und Karl Barth, zwei Schweizer Theologen des 20. Jahrhunderts mit ungeheurer Wirkung. Mit dieser Auffassung hatte man das Bibelverständnis der Reformation, das reformatorische Sola Scriptura, aufgegeben. Und damit hatte man auch das reformatorische Solus Christus preisgegeben. Also was Semmler machte, er hat die Identität von heiliger Schrift und göttlicher Offenbarung angegriffen. Er hat gesagt, ja, das ist schon heilige Schrift, aber manches darin ist nicht göttliche Offenbarung. Und jetzt müssen wir herausfinden, was hier göttliche Offenbarung ist. Das galt bisher als Kanon, aber jetzt müssen wir im Kanon den wahren Kanon finden. Ja, und wie wollen wir das finden? Eben mit den Mitteln der wissenschaftlichen Kritik, also mit dem eigenen Verstand, das zu verstehen und dann zu begründen suchen. Und wenn du einmal anfängst, einen Kanon im Kanon zu suchen, dann hast du ja keine Maßstäbe, außer die in dir selbst befindlichen, nach denen du den neuen Kanon festlegst. Und der wird dann wieder in Frage gestellt. Und so musst du dann den Kanon im Kanon des Kanons finden. Und man begibt sich dann in das, was man
und der Philosophen nennt ihn den unendlichen Regress. Hört nicht auf. Dann hast du gar nichts mehr. Gar keine Offenbarung mehr. Nichts. Nun, Karl Barth hat ungeheure Wirkung gehabt, auch unter Bibelgläubigen, weil er sich einer bibelgemäßen Sprache bediente. Aber wenn man genau hinhört, was er sagte, merkt man, dass er gar nicht bibelgemäß dachte. Und so habe ich ein Zitat von Karl Barth, was er von den Autoren der Schrift und damit auch von ihren Schriften hielt. Die Menschen, die wir hier als Zeugen reden hören, also in der Bibel, als Zeugen reden hören, reden als Fehlbare, als irrende Menschen wie wir selber. Die Propheten und Apostel waren auch als solche, auch in ihrem Amt, auch in ihrer Funktion als Zeugen, auch im Akt der Niederschrift ihres Zeugnisses, wirkliche, geschichtliche und also in ihrem Tun sündige und in ihrem gesprochenen und geschriebenen Wort irrtumsfähige und tatsächlich irrende Menschen wie wir alle. Nun, das klingt sehr fromm. Man hat dann gesprochen von der Knechtschaft des Wortes Gottes, von der Knechtsgestalt, so. Von der Knechtsgestalt des Wortes Gottes. Und man sagte dann, Christus kam ja auch in Knechtsgestalt und war wie ein gewöhnlicher Mensch. Und so, Gottes Wort ist auch in Knechtsgestalt, wie gewöhnliches Menschenwort und darum voller Irrtümer. Aber merkt ihr, wo die Analogie ganz fatal schief ist? Ja, wahrhaftig, Christus kam in Knechtsgestalt, aber er war sündlos. Sündlos, vollkommen, irrtumslos. Und wenn die Analogie schon gilt, und sie gilt, wenn wir sie richtig sehen, die Bibel ist Gottes Wort wirklich in Menschengestalt, aber wie? Der Mensch Christus vollkommen. Irrtumslos, vollständig, nichts fehlt, alles ist wahr. Nun, auf der nächsten Folie fasse ich noch einmal zusammen. Wenn die Bibel allein, eben diese Sola Scriptura, wenn das stimmen soll, dann muss die Bibel unfehlbar und irrtumslos sein. Zwingend. Denn wenn sie Irrtümer und Fehler hat, dann brauche ich außerhalb der Schrift auch andere Quellen der Erkenntnis, um mich doch noch zurechtzufinden. Also ich sage es noch einmal. Wenn die Bibel allein, wenn Sola Scriptura genügen soll, dann muss sie unfehlbar und irrtumslos sein. Wäre sie das nicht, könnte man sich nicht auf alles, was sie sagt, verlassen und man könnte sich nicht ausschließlich auf sie verlassen. Es gibt kein Solus Christus ohne Sola Scriptura, denn der einzige Christus, den wir kennen, ist der Christus der Schrift. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen das ewige Leben zu finden und sie sind es, die von mir zeugen. So wie die alttestamentlichen Propheten in Weissagten, Johannes 1, 45, wo dem Nathanael gesagt wird, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten gesprochen haben. Es gibt keinen anderen Christus als den Christus des Gesetzes und der Propheten und der apostolischen Schriften. Und so wie die Augenzeugen, die der Herr dazu erwählt hatte, ihn verkündigten, Hebräer 2, Vers 3, und sie taten das durch das Gepredigte und im Neuen Testament schriftlich fixierte Wort. Und schließlich, und das sagt Schnabel, Eckhard Schnabel, in Bezug auf Luther, es gibt auch kein Sola Fide ohne Sola Scriptura. Wenn wir die Bibel antasten, dann haben wir auch diesen Grundsatz, dass wir allein durch Glauben selig werden, preisgegeben. Luther zog aus der Inspiration und der sich daraus ergebenden Unfehlbarkeit und Klarheit der Heiligen Schrift die zu seiner Zeit selbstverständliche Voraussetzung, die zu seiner Zeit selbstverständliche Voraussetzungen der Theologie waren, die letzte Konsequenz. Es gibt keine andere Autorität neben der Autorität des Wortes Gottes, Sola Scriptura. Schon in der Leipziger Disputation von 1519 hat Luther dies Ecke gegenüber klar gemacht und festgehalten. Das allein durch den Glauben ist gebunden an das allein durch die Schrift. Ja, wir brauchen eine objektive, zuverlässige Offenbarung der Wahrheit. Eine objektive. Nicht etwas, das ich in mir einfach denke und empfinde und fühle. Oder so wie dann die Theologen sagten, die Bibel ist Wort Gottes, wenn es zu mir redet. Dann ereignet sich das Wort Gottes. So wird das ausgedrückt. Das ist alles ein hanebüchener Unfug. Das hilft niemandem. Was hilft mir, was hilft dem Menschen, was hilft der Menschheit mit ihren ungeheuren Herausforderungen, dieses subjektive Empfinden von dem, was jetzt Gottes Stimme ist. Sei es durch Träume, sei es durch einen Spaziergang oder auch durch das Lesen der Bibel. Nein, wir brauchen eine objektive, für alle verbindliche, zuverlässige Offenbarung der Wahrheit. Eine festgeschriebene, einen Kanon geoffenbarter Wahrheit. Denn ohne das gibt es keine rechte Erkenntnis Gottes. Das haben wir schon gesehen. Aber es gibt ohne eine objektive, ohne einen objektiven Kanon geoffenbarter Wahrheit gibt es auch kein gemeinsames Glauben und auch keine Gemeinschaft der Glaubenden. Es gibt keine Gemeinde, es gibt keine Kirche Gottes ohne eine Bibel, an die alle glauben und unter die sich alle beugen. Und so zerstört das auch die Kirche. Ist ja mit Händen zu greifen. Und drittens, ohne eine objektive Offenbarung kann es auch keine für alle verbindliche Dogmatik und Ethik geben. Und dann tut dann jeder, was recht ist, in seinen Augen. Und die Folge ist Chaos. Richter 21, Vers 25. Und jene chaotische Zeit, Richterzeit, wird ja 2-3 Mal so kommentiert. Ein jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Aber viertens brauchen wir subjektive Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Subjektive Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und das zeigt uns aber mal, wie vollständig wir auf Gott angewiesen sind. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns sein Herz auftut und uns seine Gedanken enthüllt. Und sie so enthüllt, dass sie unzweideutig, klar und verstehbar daliegen. Aber dann sind wir zweitens auch darauf angewiesen, dass Gott durch seinen Geist uns diese Wahrheit, die geoffenbarte und geschriebene, mitteilt. Also erleuchtet. Sonst bedeutet sie uns nichts. Sonst kann man diese Worte hier lesen und denken, na und? Wieder weglegen. Wir brauchen also dazu die subjektive Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Aber bitte beachtet die Reihenfolge. Zuerst die objektive Wahrheit. Und aus der kommt die subjektive Erleuchtung. Und wir dürfen die objektive Wahrheit nicht unter den Tisch kehren. Das ist ja immer wieder passiert, dass man sich dann langsam von der Bibel entfernte und nachher nur noch auf das achtete, was der Geist eingab. Und dann ist am Ende alles möglich. Und darum dürfen wir die Schrift nie aufgeben. Und das immer wieder festhalten und dann aber zu dem auch kommen und sagen, wir brauchen aber unbedingt das Wirken des Heiligen Geistes, die subjektive Erleuchtung, die dieses Wort in meinem Leben wirksam macht. Und dazu folgendes Zitat von Calvin. Dabei soll es also bleiben, wer innerlich vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift und diese trägt ihre Beglaubigung in sich selbst. Daher ist es nicht angebracht, sie einer Beweisführung und Vernunftgründen zu unterwerfen. Die Gewissheit aber, die sie uns gewinnt, die erlangen wir durch das Zeugnis des Geistes. Gewiss verschafft sich die Schrift ganz von selbst durch ihre eigene Majestät, Ehrfurcht, aber sie ergreift uns erst dann recht und ernstlich, wenn sie durch den Geist in unseren Herzen versiegelt ist. Und jetzt zum fünften, 6 Eigenschaften der Heiligen Schrift. Erstens, die Schrift besitzt Autorität. So spricht der Herr, das ist die Formel, die Gottes Propheten vor ihre Aussprüche stellten. So spricht der Herr. Gott spricht hier. Es steht geschrieben, ist die Formel, die die Apostel gebrauchten, um damit auszudrücken, dass allein das geschriebene Wort Gottes die verbindliche Autorität ist in den Fragen des Heils, des Glaubens, des christlichen Wandels. Die Schrift besitzt Autorität, und zwar erstens normative Autorität. Die Schrift setzt Norm. Deklariert, was recht und was falsch ist, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber dann besitzt sie auch, und das macht sie überaus herrlich, die Schrift besitzt auch kausative Autorität. Das heißt, bewirkende Autorität oder verursachende Autorität. Die Heilige Schrift hat diese Autorität dadurch, dass sie wahr ist Und darum gilt das für alles, gilt auch für die, die das nicht annehmen. Gottes Wort wird sich auch an denen erfüllen. Auch an denen, die es nicht annehmen. Die Schrift hat Autorität. Aber sie hat eben auch diese kausative Autorität. Die Schrift hat, weil es Gottes Wort ist, diese Macht und diese Fähigkeit, im Menschen das zu bewirken, was Gott sagt. Apostelgeschichte 16, Vers 32. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Jetzt liest das einer und dann wirkt Gottes Geist an ihm und nimmt dieses Wort. Glaub an den Herrn Jesus und der Geist Gottes gibt ihm dann die Kraft zu glauben. Genau das zu tun, was sie sagt. Das ist eben die kausative Autorität der Schrift. Und so hat das Wort Gottes eben Autorität als Norm, aber auch Autorität, um das zu bewirken, was sie sagt. Die Schrift ist vollkommen und irrtumslos. Es folgt jetzt ein Zitat aus der Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift. Der sechste Artikel. Wir bekennen, dass die Schrift als Ganzes und in allen ihren Teilen bis hin zu den einzelnen Wörtern der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Wir verwerfen die Ansicht, dass die Inspiration der Schrift mit Recht auf ihr Ganzes, nicht aber auf ihre Teile oder auf einige ihrer Teile, nicht aber auf ihr Ganzes bezogen werden könnte. Also die Schrift ist irrtumslos und auch vollkommen. Sie ist so vollkommen wie Gott selbst. Und sie ist irrtumslos. Denn nur wenn die Schrift irrtumslos ist, kann sie eben die Autorität haben, die wir unter erstens behauptet haben. Und darum können wir an diesem Wort die Schrift allein, sola scriptura, nur so lange festhalten, als wir auch an die Irrtumslosigkeit der Schrift glauben. Und ich nenne 7 Gründe dafür, für die Irrtumslosigkeit der Bibel. Erstens, Gottes Charakter verlangt die Irrtumslosigkeit seines Wortes. Zweitens, der Charakter des Menschen verlangt eine irrtumslose und unfehlbare Offenbarung. Muss man auch bedenken. Drittens, das Selbstzeugnis der Schrift fordert ihre Irrtumslosigkeit. Viertens, das Zeugnis des Herrn Jesus verlangt die Irrtumslosigkeit der Schrift. Fünftens, wenn ein Fehler in der Bibel möglich ist, dann sind unzählige Fehler möglich. Sechstens, nur eine irrtumslose Bibel kann verbindliche und alleinige Autorität in allen Fragen des Glaubens, des Heils und des christlichen Wandels haben. Siebtens, der historische Glaube der christlichen Kirche bestätigt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Also bis zum Aufkommen des Humanismus und des Rationalismus hat die christliche Kirche immer an die Irrtumslosigkeit der Bibel geglaubt. Noch ein Wort eben an die, die an eine eingeschränkte Irrtumslosigkeit glauben. Und das hat sich verbreitet in den letzten Jahren auch in bisher bibeltreuen Ausbildungsstätten, dass man sagt, die Bibel ist zwar zuverlässig und sie zeigt uns zuverlässig den Weg des Heils, man kann ihr vertrauen, aber sie enthält auch historische Irrtümer. Nachweisbar, sagt man. Der Glaube an eine eingeschränkte Irrtumslosigkeit ist unmöglich. Denn es gibt keinen objektiven Maßstab, nach dem wir entscheiden könnten, welche Teile der Bibel unfehlbar und welche fehlbar sind. Zweitens, es gibt keine Autorität, welche die Grenze bestimmt, wie weit wir gehen dürfen. Denn wer sorgt dafür, dass eingeschränkte Irrtumslosigkeit nicht zu uneingeschränkter Irrtumsfähigkeit wird? Also wenn das einmal akzeptiert worden ist, Irrtümer sind möglich, dann ist der Damm gebrochen. Und dann sieh zu, wie du noch eine Bibel hast, in der Gott spricht und sein Wort wirkt, wo es sagt und wo Heil durch die Verkündigung seines Wortes geschieht. Nein, wir glauben an die Bibel und darum glauben wir an eine irrtumslose Bibel, denn sie ist Gottes Wort. Dann ist die Schrift vollständig, das ist nicht ganz das Gleiche wie vollkommen, denn es könnte ja theoretisch so sein, und so war es ja lange Zeit, dass die Bibel in all ihren Teilen vollkommen war, die Mosebücher vollkommen, Prophetenbücher vollkommen, aber die Bibel war noch nicht vollständig. Dann kamen weitere Bücher, die alle in sich vollkommen sind dazu, bis das letzte Buch der Bibel gegeben wurde und damit wurde die Bibel vollständig. Die Bibel ist also vollständig. Und das habe ich auf der nächsten Folie dann so zusammengefasst und was sich daraus ergibt. Weil die Schrift vollständig ist, können wir mit den Reformatoren sagen, sola scriptura. Und nur weil die Schrift vollständig ist, können wir die Bibel durch die Bibel auslegen. Die Reformatoren sagten, scriptura sacra sui ipsius interpres, die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Aber das ist ja nur möglich, wenn die Bibel vollständig ist. Wäre sie es nicht, müsste man sagen, das müssen wir noch offen lassen, bis eine weitere Offenbarung kommt. Und so kann man die Bibel nur deshalb durch die Bibel auslegen, weil sie vollständig ist. Der Kanon ist geschlossen. Das bedeutet, die Bibel ist eine geschlossene Offenbarung und der Kanon ist nicht offen. Gott hat immer wieder zu verstehen gegeben, dass kein Mensch etwas zu seinen geoffenbarten Worten hinzutun oder von seinen Worten wegnehmen darf. 5. Mose 4,2. Schlagen wir diese Stelle jetzt auf. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Nun, Gott behielt es sich vor, später noch hinzuzutun. Aber kein Mensch darf das. Und wehe dem, der aufsteht und aus sich heraus behauptet, so spricht der Herr. Dann Sprüche 30, Vers 6. Da sagt Gott es noch einmal, in einer späteren Phase des Wachsens und Werdens der Bibel, Sprüche 30, Verse 5 und 6, alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. In Verbindung mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes sollte Gottes Heil vollendet und seine Offenbarung abgeschlossen werden. Und das verstehen wir auch. Mit dem Kommen des Sohnes Gottes und mit dem, was er wirkte und lehrte und beauftragte, damit war alles von Gott geoffenbart, was er den Menschen offenbaren wollte. Und darum sind die vom Herrn erwählten Zeugen die letzten von Gott beauftragten Schreiber biblischer Bücher. Und so wird das letzte Buch der Bibel versiegelt und damit ist die ganze Bibel versiegelt. Niemand darf zum letzten Buch der Bibel noch etwas hinzutun. Und so ist die ganze Bibel versiegelt, abgeschlossen, Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen vom Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Ja, die Schrift ist wirklich vollständig und das muss natürlich praktische Konsequenzen auf mein Leben haben. Die Bibel ist vollständig, sie sagt mir alles, was ich wissen muss, um selig zu werden und als Christ zu leben. Wenn ich wissen will, wie ich als Christ meine Ehe führen soll, ich lerne es in der Bibel. Wenn ich wissen will, wie ich dem Herrn dienen kann in der Gemeinde, ich lerne es in der Bibel. Was ist Gemeinde? Ich lerne es in der Bibel. Wie leben wir zusammen als Christen? Wir lernen es in der Bibel. Die Schrift sagt uns alles, was wir wissen müssen, um Gott zu dienen und den Menschen nützlich zu sein. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, so zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Zu jedem guten Werk, für jede Herausforderung gerüstet. Darum sollte ich die Bibel lesen, und zwar die ganze Bibel lesen. Denn ich brauche die ganze Bibel. Nicht nur besondere Abschnitte oder Lieblingsbücher. Es gibt ja Richtungen, bei denen könnte man meinen, die Bibel hätte nur zwei Bücher. Nämlich das Buch der Offenbarung und das Buch Daniel. Kennt ihr solche Leute? Sie zitieren immer nur aus diesen beiden Büchern. Dann gibt es auch Leute, die zitieren aus zwei anderen Büchern. Immer nur aus diesen, 1. Korintherbrief und Apostelgeschichte. Und die Bibel ist nicht nur 1. Korintherbrief und Apostelgeschichte. Wir müssen die ganze Bibel lesen, alle biblischen Bücher lesen, von vorne bis zum Ende lesen, fortlaufend lesen, beständig lesen, nie aufhören zu lesen. Und wenn wir das glauben, allein durch die Schrift, wenn wir das wirklich glauben, dann werden wir Bibelleser werden. Sonst glaubst du es nämlich gar nicht. Sonst ist es nur Theorie. Aber dann wirst du ein Bibelleser. Jemand, der beharrlich, ausdauernd, systematisch die ganze Bibel liest. Und wieder liest und wieder liest und nicht aufhört, bis er beim Herrn ist. Denn wir brauchen die Bibel in allen ihren Teilen. Wir brauchen die Lehren aus der Geschichte Israels. Wir brauchen auch die Innigkeit der Psalmen. Wir brauchen auch die Donnerkeile der Propheten. Wir brauchen auch die Rügen eines Jakobus. Wir brauchen auch den Trost eines Johannes. Und wir brauchen auch das Hineinführen in Gottes erhabenen Ratschlüsse eines Paulus. Wir brauchen einfach alles. Sonst werden wir einseitig werden. Unausgewogen und unreif bleiben. Also die Schrift ist vollständig. Die Schrift ist auch harmonisch und einheitlich, weil sie ja von einem Geist eingegeben ist. Und fünftens, das ist auch besonders von praktischer Wichtigkeit, die Schrift ist deutlich und klar. Psalm 119, Vers 105. Das Wort Gottes ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Pfad. Also klar. Sonst wäre sie gar kein Licht. Ja, es ist so, wenn wir Glauben haben, wenn Gottes Geist in uns wohnt und wir die Bibel lesen, dann ist sie in den Aussagen, in dem, was wir wissen müssen über Gott, über seinen Willen, über unser Heil, über unsere Berufung und über unsere Pflichten, deutlich. Sie ist klar. Sie ist unmissverständlich. Das heißt nicht, dass es nicht Fragen gibt, die schwer zu entscheiden sind, aber das sind immer Randfragen. Und schließlich, die Heilige Schrift ist wirksam, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es schneidet, es dringt durch, es stellt ins Licht, es stellt vor Gott. Das Wort Gottes demütigt, das Wort Gottes tröstet. Das Wort Gottes gibt Gewissheit, das Wort Gottes gibt Festigkeit. Die Schrift ist wirksam. Und das soll mich ermuntern, nicht nur selber die Bibel zu lesen, sondern die Bibel auch zu lehren. Einfach die Bibel zu lehren. Dann merkst du, dieses Wort wirkt. Es ergreift Herzen. Es dringt ein ins Gewissen der Zuhörer. Es verändert Menschen. Das macht Gottes Wort einfach. Denn es ist wirksam. Und schließlich kommen wir zur Tragweite unseres Problems. Die Bibel redet von der Schöpfung oder neutral ausgedrückt von der Herkunft und Entstehung des Universums. Sie redet von der Herkunft des Menschen, von seiner Eigenart, seiner Bestimmung. Sie redet von den wichtigsten Dingen, die es überhaupt gibt. Von den Problemen, die menschliches Denken beschäftigt haben, solange es Menschen gibt. Und da ist es nicht gleichgültig, ob dieses Buch glaubwürdig ist oder nicht. Da ist es nicht eine bloß akademische Frage, ob die 66 Bücher, aus der die ganze Sammlung besteht, die wir Bibel nennen, von Gott inspiriert sind oder nicht. Unser ewiges Schicksal und unser gegenwärtiges Glück hängen daran, wie wir dieses Buch deuten, wie wir es lesen und aufnehmen. Nun, ich will mit einer notwendigen persönlichen Schlussfolgerung schließen. Die Bibel ist Gottes Wort und gleich ihm vollkommen, vollständig und irrtumslos. Sie allein ist uns Licht auf dem Weg, Psalm 119, 105. Alleinige und unumschränkte Autorität, höchste und alles bestimmende Lehrerin des Guten, des Wahren, des Heiligen und Gerechten. Wir brauchen sie, weil unser Verstand verfinstert ist, Epheser 4, Vers 18. Wir stellen uns rückhaltlos unter sie, weil wir erstens Geschöpfe und zweitens Sünder sind. Schon als Geschöpfe, auch wenn wir keine Sünder wären, hätten wir es nötig, uns vorbehaltlos unter Gottes Wort zu stellen. Und erst recht, weil wir Sünder sind, mit einem verfinsterten Verstand. Und wir können Gott nie genug dafür danken, dass er sich klar und umfassend und deutlich und vollständig zu unserem Heil geoffenbart hat in der Heiligen Schrift.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.